Liebe Gemeinde, auch meinerseits einen herzlichen Gruß von der FEG in Dortmund, 20 Minuten von hier entfernt. Aber wenn ich mich richtig erinnere, ist es der erste Tausch mit Carsten, der eben heute Morgen bei uns ist und ich bin hier. Jo, kann also losgehen. Mit einer Frage oder mit mehreren Fragen, nämlich, kann es sein, dass der eigene Glaube nur der Selbstdarstellung dient? Kann das sein? Kann es sein, dass es darum geht, anderen Lasten aufzulegen, aber sie selber nicht anzurühren? Hauptsache, die anderen haben zu tun. Kann es sein in der Gemeinde Jesu, dass wir darauf angelegt sind, die Ehrenplätze aufzusuchen? Kann das sein? Kann es sein in der Gemeinde Jesu, dass wir andere führen wollen und selber blind fürs Wesentliche sind? Und kann es sein, dass du den Zehnten entrichtest, aber von Barmherzigkeit nichts verstehst? Und schließlich kann es sein, dass du aus einer Mücke einen Elefanten machst und Ungerechtigkeit gleichgültig hinnimmst. Das kann sein, sage nicht ich, sondern sagt Jesus in Matthäus 23. Und eben haben wir einige Verse aus diesem 23. Kapitel des Matthäus-Evangeliums gehört. Worte Jesu. Und das, was ich euch gerade gesagt habe, diese Fragen, nein, diesen Vorwurf hat Jesus den damaligen Führern der Gemeinde Gottes gemacht, den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und seine Worte sind nicht nur für die Leiter und die Führer einer Gemeinde bestimmt, sondern sie gelten dir und sie gelten mir. Fragen wir anders. Fällt es dir leicht, anderen eine kritische Rückmeldung zu geben? Und wie geht es dir damit, wenn dich andere in Frage stellen? Kannst du das gut annehmen oder weißt du das spontan zurück? Lässt du dir raten oder weißt du jeden Ratschlag zurück? Empfindest du vielleicht jeden Ratschlag als Schlag und nicht als Rat? Bist du mutig, Probleme anzusprechen? Oder lässt du es lieber auf sich beruhen? Und schließlich, was macht denn eine Gemeinschaft? Was macht eure Gemeinde? Was macht sie zur tragenden Gemeinschaft? Diese Fragen also stellt uns Jesus an diesem Morgen, legt sie uns vor, tragende Gemeinschaft hat eine ganz einfache Voraussetzung, sagt Jesus. Nämlich, dass du dir bewusst machst, was dir weh tut, tut auch anderen weh. Machen wir es ganz praktisch. Ihr kennt diese Situation, du sitzt in irgendeiner Gemeinschaft, zu zweit, zu dritt, spielt keine Rolle, in der U-Bahn, jetzt geht das ja wieder ohne Maske, glaube ich. Nee, im Moment noch nicht ohne Maske. Also mach das bloß nicht falsch, ganz schwierig. Man kommt ja nicht mehr so ganz mit, ja. Also, du sitzt in einem Kreis, in einer Gruppe, irgendwo, und dir gegenüber fängt jemand an zu schnarchen. Das heißt, er gähnt oder sie gähnt. Und was passiert dir? Unwillkürlich gähnst du mit. Ganz eigenartig ist das. Jemand lacht dich an und was passiert dir? Lachen steckt an und du beginnst mit zu lachen. Und du schaust dir einen Film im Fernsehen an und irgendwie ist der faszinierend. Und die Emotion dieses Filmes, sei es nun Lachen, Weinen oder Aufregung, überträgt sich unmittelbar auf dich. Das ist ja verwunderlich, denn eigentlich ist das ja nur ein Film. Und warum weinst du mit jemandem, der auf der Mattscheibe weint? Wie durchgeknallt ist denn das? Warum fürchtest du dich vor Bildern, von denen du genau weißt, die sind in irgendeinem Kinostudio aufgenommen, werden einfach abgespult, nichts Ernstes dabei und dennoch fürchtest du dich? Nun, verantwortlich dafür sind sogenannte Spiegelneurone. Spiegelneurone sind Nervenzellen im Gehirn, in deinem, in meinem, im Gehirn eines jeden Menschen. Und beim Betrachten eines Vorgangs bildet sich in uns das gleiche Aktivitätsmuster ab, das wir auch in live, in echt erleben würden. Also genau das Bild, das in Wirklichkeit entstünde in deinem Gehirn, vollzieht sich auch nur unter dem Eindruck dessen, was du siehst. Bei Handlungen emotionaler Färbung sind Spiegelneuronen beteiligt. Und sie spielen eine wichtige Rolle im sozialen Umgang miteinander. Sind einfach Spiegelmechanismen, die eine eingehende Information emotional verarbeiten oder emotional einfärben. Also heute ist es ja so, man kauft irgendwelche Klamotten, die sind 3 Tage alt, wirfst du sie weg, kaufst neue Klamotten an die Menschen, die wir eben sahen, Kinderarbeit, die in Bangladesch oder sonst wo die zusammenflicken, denken wir nicht. Vor vielen Jahren war das noch so, dass man ein Kleidungsstück hatte und dann war die Farbe irgendwie out und dann hat man das selbst umgefärbt. Ich weiß nicht, die Älteren, die kennen das noch. Aber hier sind gar nicht so viele Ältere. Also kein Märchen, das ist so gewesen. Man hat Dinge eingefärbt und dann hatte man ein Kleidungsstück, das einfach in einer neuen Farbe dann nochmal getragen werden konnte. Warum erzähle ich das? Weil unser Gehirn genau das Gleiche tut. Eine Information, die wir empfangen, wird emotional eingefärbt. Die emotionale Färbung beruht auf dem Nachempfinden, auf dieser Fähigkeit, die Perspektive anderer Leute einnehmen zu können und ihre Gefühle zu verstehen. Und genau davon spricht Jesus in Matthäus 7, 1 bis 5 und diesen Predigttext will ich euch vorlesen. Verurteilt nicht andere, damit Gott nicht euch verurteilt. Denn euer Urteil wird auf euch zurückfallen und ihr werdet mit demselben Maß gemessen werden, mit dem ihr andere messt. Warum kümmerst du dich um den Splitter im Auge deines Bruders oder deiner Schwester und bemerkst nicht den Balken in deinem eigenen Auge? Wie kannst du zu deinem Bruder oder deiner Schwester sagen, komm her, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, wenn du selbst doch einen ganzen Balken im Auge hast? Scheinheilig bist du. Zieh doch erst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann kannst du dich um den Splitter im anderen Auge kümmern. Scheinheilig bist du. Und genau dieses Wort Scheinheiligkeit wirft Jesus in Matthäus 23, einleitend hatte ich erwähnt, den Pharisäern und den Schriftgelehrten vor. Was siehst du, den Splitter im Auge deines Nächsten und den Balken deinem eigenen Auge nimmst du nicht gewahr? Was mir weh tut, ihr Lieben, tut auch anderen weh. Was dir weh tut, tut anderen weh. Das Verurteilen, stellt Jesus fest, wird erst dann aufhören, wenn man die Menschen dahin bringt, sich selber wahrzunehmen. Das Verurteilen in deinem Herzen, das Verurteilen in meinem Herzen, wird erst dann aufhören, wenn wir beginnen, uns selber wahrzunehmen, in dem, was uns wehtut oder gut tut. Also ein Gleichnis Jesu, das auf unser Resonanzsystem im Gehirn zielt, wenngleich er noch nicht von diesen Spiegelneuronen gesprochen hat, hätte damaliger Zeit auch nicht viel gebracht. Aber deutlich ist, was hier angezeigt wird. Wenn du einen gähnen siehst und fängst selber an zu gähnen, das ist derselbe Mechanismus, der in Kraft tritt, wenn du den Splitter im Auge deines Nächsten siehst und dich daran machst, ihn herauszuziehen. Überlege dir, was du tust. Das ist so ähnlich wie eine Gitarrensaite, die angeschlagen wird und die angeschlagen die Saiten des Instruments, die anderen Saiten auch in Schwingung versetzt. Das Zeugnis, das Gleichnis Jesu will uns in Schwingung versetzen, will in dir einen Resonanz anrühren, will dein Mitgefühl wecken, deine Freude und deinen Schmerz hervorrufen, will, dass du das empfindest und nicht, dass du das als Theorie heute Morgen lernst, sondern dass du es einübst, mitzufühlen. Erst wer sich um den Balken im eigenen Auge kümmert, ist gerufen und berufen, sich um den Splitter im Auge des anderen zu kümmern. Behandle den anderen so, wie es deinem eigenen Schmerzempfinden entspricht. Tu das, was Schmerz lindert, statt ihn zu vermehren. Nur wer am Leiden an sich selbst ein Stück Wahrhaftigkeit gelernt hat, wird füreinander und andere Leidverständnis aufbringen. Ich sage es einmal so, in Gemeinden, im Gespräch mit Menschen nehme ich immer wieder recht viel Idealismus wahr. Nämlich den Idealismus, dass in der Gemeinde Jesu das, um das es hier Jesus geht, gar nicht vorkommt. Dass wir also lieb und freundlich und nett miteinander umgehen. Dass wir ein Gespür haben für den Schmerz des anderen und das einfach deswegen lassen. Ihr Lieben, ich glaube, das ist übersteigerter Idealismus. Dietrich Bonhoeffer hat einmal etwas sehr Wichtiges, wie ich meine, gesagt. Er sagt, also nicht der fromme andere ist es, mit dem ich es in der Gemeinschaft zu tun bekomme, in der Gemeinschaft der Gemeinde. Nicht der fromme andere ist es, mit dem ich es in der Gemeinschaft zu tun bekomme, sondern Bruder und Schwester in Christus ist der Erlöste, von seiner Sünde freigesprochene, zum Glauben und ewigen Leben berufene andere. Wir sind Berufene, keine Vollkommenen. Und deswegen seien wir sparsam mit diesem Idealismus, aus dem ja immer ein Anspruch resultiert, nämlich der Anspruch, dass es gut gehen soll und alles in unserer Gemeinschaft gelingen. Ich sage, das Leiden am inneren Widerspruch in dir befähigt dich dazu, dich um den Splitter im Auge deines Nächsten zu kümmern. Nur wenn du den inneren Widerspruch in dir kennst, bist du dazu berufen. Und wenn du diesen Widerspruch in dir nicht kennst, dann lass die Finger vom Augapfel des anderen. Es ist doch in dir, in mir ein Wollen und dem entgegengesetzt ein Müssen. Wir wollen das Gute, wir wollen freundlich sein, wir wollen uns aufeinander einlassen, wir wollen miteinander gehen. Und doch ist da auch dieses Müssen, fast wie ein Zwang, andere zu kritisieren, es besser zu wissen, Vorschriften zu machen, sie selber nicht anzurühren, dem anderen sagen zu wollen, was er zu tun, was er zu lassen hat, was geistlich ist und was nicht. Die Worte Jesu, ihr Lieben, ich empfinde sie in Matthäus 23 entblößend und wahr. Was mir weh tut, tut auch dir weh. Das ist das Erste. Und was dir weh tut, das ist das Zweite, ist mir nicht gleichgültig. Was dir wehtut, ist mir nicht gleichgültig. Das Gleichnis Jesu legt diesen Maßstab an. Das Gleichnis Jesu legt uns keinen Maulkorb an. Es ist eine Aufforderung zur Anteilnahme, eine Aufforderung, sich zu kümmern, barmherzig zu sein. Und so widerspiegelt das 23. Kapitel im Matthäusevangelium genau das wieder, was Jesus in der Bergpredigt am Anfang sagt, in den Seligpreisungen, nämlich seid barmherzig. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig, wer sanftmütig und barmherzig mit dem Splitter in dem Auge des anderen umgeht, denn er wird erfahren, dass man mit ihm ebenso umgeht. Es ist etwas her, dass ich in der Fußgängerzone war, ist klar, das durfte man ja jetzt ein Jahr irgendwie nicht mehr über ein Jahr. Auf jeden Fall erinnere ich mich, war in der Fußgängerzone. Und ich beobachtete eine Mutter, die mit ihrem Jungen unterwegs war, der war vielleicht so 13, 14, und plötzlich blieb dieser Junge so dastehen, riss die Augen auf, völlig erstarrt. Und mir war sofort klar, wie auch der Mutter, was passieren war. Passiert war, Mutter kramt irgend so ein Tempotaschentuch aus irgendeiner Tasche heraus und fängt an, in seinem Auge rumzuporkeln. Sie hat sofort verstanden, wer so da steht, hat eine Mücke im Auge. Und darum muss man sich kümmern. Wir haben bestimmte Muster in unserem Kopf abgespeichert, die uns signalisieren, was bestimmte Handlungen bedeutet. Ohne das genau zu wissen, haben wir doch eine intuitive Gewissheit über das, was da geschehen ist, über die Situation, die jetzt unser Handeln erfordert. Und ohne solche Intuition wäre unser Miteinander überhaupt nicht möglich. Es reichen ganz wenige Zeichen, um aus den Bewegungen anderer Menschen die richtigen Schlüsse zu ziehen. Heute Abend ist ja das Länderendspiel der Europameisterschaft. Und im Fußball gibt es das auch, das nennt man dann antizipierenden Fußballer. Der antizipierende Fußballer ist also der, der ahnt, wo der Ball, der nächste Zug hingehen wird. Das hat ihm keiner gesagt, das steht ja auf keinem Tablet. Das weiß der einfach, der antizipiert das und dann rennt er dahin. Und tatsächlich, das ist doch das Traumhafte, kriegen die den Ball, Flanke von 50 Meter immer direkt auf den Fuß, brauchst du nur hinhalten. Wie machen die das? Die antizipieren. Die ahnen etwas voraus, was noch nicht da ist, aber was die Bewegung des anderen ausdrückt und sie verstehen lässt. Oder anderes Beispiel, hast du dich schon einmal darüber gewundert, dass du in einem vollen Kaufhaus, auch das gibt es jetzt ja bald wieder, dass du dich also in einem vollen Kaufhaus bewegst, dir ganz viele Menschen entgegenkommen, auch auf der Einkaufsstraße, dann hast du dich schon mal darüber gewundert, wie selten du mit jemandem zusammenstößt? Das passiert total selten. Die Leute strömen dir entgegen und trotzdem weißt du, ich gehe rechts, ich gehe links. Woher weißt du das? Habt ihr euch abgesprochen? Nein. Wir ahnen das. Wir haben ein inneres Vermögen, vorauszusehen, zu antizipieren. Wird der jetzt links gehen, wird der rechts gehen. Die links, der rechts. Und nur sehr selten rennen wir gegeneinander. Das ist immer dann der Fall, wenn das mit dem Wahrnehmen nicht so gut geklappt hat. Wenn wir die Bewegung des anderen in seinem Fluss nicht wussten einzuschätzen. Spiegelneuronen führen wahrgenommene Situationen und Handlungen vorausschauend zu Ende. Sie lassen uns also erahnen, was unser Gegenüber als nächstes tun wird. Und so wird es möglich, und das ist besonders, so ist es möglich, dass wir eben durch ein volles Einkaufshaus durchströmen können und laufen nicht ständig zusammen. Und ihr seid heute Morgen hier schon ein paar mehr als sonst in der Corona-Zeit. Übt das jetzt gleich mal im Gemeindehaus. Zählt mal, mit wie viel ihr zusammenstoßt. Ich schätze mal, ein guter Schnitt sind 2. Öfter Augen auf im Verkehr. Was ich mit dem Beispiel verdeutlichen möchte, Jesus spricht von Fürsorge. Er sagt, wenn ihr miteinander umgeht, dann schaut doch einfach einmal voraus. Dann seht doch Fehlentwicklungen voraus. Beugt dem vor. So könnt ihr Schaden abwenden. Übe konstruktive Kritik um des anderen Willen, nicht um den zu beherrschen, hörten wir am Eingang. Du bist doch hier der Herrscher. Nein, nicht um zu herrschen, sondern um zu bewahren. Und dafür braucht es den vorausschauenden Blick, dafür braucht es das Wahrnehmen des anderen. Aber natürlich, du kannst dir auch alle Emotionen sparen. Du kannst dich dazu entscheiden, eben nicht zu spiegeln. Du kannst, wenn du willst, deine Spiegelneuronen bewusst ausschalten. Und oft genug tun wir genau das. Wenn wir nämlich nicht offen sind für die Emotionen der anderen, wenn dir dich einfach das nur stört, was der oder die wieder hat, dann schaltest du ab und sagst, das will ich jetzt überhaupt nicht wahrnehmen. Ich spüre das, aber ich schalte das ab. Kennst du das? Du ahnst genau, was los ist, aber damit willst du dich nicht belasten. Du schaltest ab. Und da sind wir wieder beim Splitter im Auge des anderen. Wenn du dich daran machst, ihn zu entfernen, sagt Jesus, dann sei wach, dann sei bei ihm. Dann lass deine Spiegelneuronen nur so funkeln und senden, wie es eben geht. Jemand lächelt dich an und du kannst spontan zurücklächeln, aber du kannst auch sagen, oh, lass sie mal lächeln, mir ist nicht danach. Deine Entscheidung. Spontan, natürlich ist, dass wir ein Lächeln erwidern. Die Entscheidung fällt oft anders aus. Der Verstand also spielt bei dieser ganzen Thematik eine wesentliche Rolle. Nämlich wir tun in der Regel intuitiv das Richtige, aber unser Kopf schaltet manchmal ab. Wir nehmen die Gefühle des anderen wahr. Das können wir gar nicht verhindern, aber wir können uns dem gegenüber abschirmen. Und dann sind wir wieder bei Matthäus 23. Wenn der Verstand ablockt, sich auf Gefühle, diese Eindrücke nicht einlässt, dann schreibt er Regeln vor. Dann formuliert er den anderen gegenüber Ansprüche, die sie erfüllen sollen. Dann gibt es ein Wenn-Dann-Erwartung und ein Du zuerst, dann ich. Dann forderst du Anpassung und dann drohst du Strafe an. Übersehe den Balken in deinem Auge nicht, sagt Jesus. Nimm ihn wahr. Befasse dich also mit dir selbst. Und wenn du dies tust, dann wirst du Empfindungen teilen und nicht mehr verurteilen. Dann wirst du aufrichten und nicht richten, dann wirst du dem Gebot der Barmherzigkeit nachkommen und Barmherzigkeit empfangen. Die Tragkraft der Gemeinschaft besteht darin, sich in der Verletzlichkeit des anderen zu erkennen. Färbe also die Informationen, die du einfängst, ein in deine Gefühle. Und bleibe dem anderen zugewandt. Sei ihm gegenüber nicht gleichgültig. Sei nicht überidealistisch, sondern Realist, indem du dich selbst reflektierst. Das bewahrt dich vor allem Übereifer. Wenn du dich an das Auge des anderen machst, dann nehme zuerst den Balken im eigenen Auge wahr. Und so werdet ihr zueinander finden. Amen.